Deutschlandfunk. Campus und Karriere.
Mit Elena Hong. Campus und Karriere heute ganz im Zeichen des Internationalen Frauentags. Karrierekiller Elternzeit. Welche Nachteile eine Babypause auf die Berufslaufbahn hat, das lassen wir uns erklären von einer Sozialforscherin. Und wie steht es eigentlich um die Chancengleichheit an deutschen Universitäten? Zwei der Themen heute im Bildungsmagazin an diesem Freitag. Wenn man sich einen Hörsaal anschaut, dann sitzen da ungefähr genauso viele Frauen wie Männer. Klar, das variiert je nach Fachrichtung, aber im Durchschnitt ist die Verteilung der Geschlechter zu Beginn eines Studiums relativ ausgeglichen. Geht man dann durch die Flure der Universität und vergleicht zum Beispiel die Namensschilder an den Türen dort, dann fällt auf, bei den Professorinnen und Professoren ist das Geschlechterverhältnis ein ganz anderes. Gerade mal ein Viertel von ihnen ist weiblich. Warum Frauen im Hochschulbetrieb so häufig gegen die gläserne Decke stoßen und was dagegen getan wird. Dörte Hinrichs hat sich für uns schlau gemacht. Fangen wir an mit einem positiven Beispiel. Wo läuft es für Frauen in der Wissenschaft jetzt schon gut?
Ja, da schauen wir doch gleich mal nach Berlin. Dort wurde gerade die Technische Universität zur Förderung durch das Professorinnenprogramm 2030 von Bund und Ländern ausgewählt. Das Programm hat zum Ziel, Nachwuchswissenschaftlerinnen und Künstlerinnen auf dem Weg zur Langzeitprofessur zu fördern und die Gleichstellung von Frauen und Männern an den Hochschulen strukturell noch stärker zu verankern. Ja, an der TU wurden seit 2008 8 Professoren durch dieses Professorinnenprogramm gefördert. Jetzt soll das weiter ausgebaut werden.
Das heißt, das Förderprogramm gibt es schon eine Weile. Kann man denn sagen, ob es schon was gebracht hat?
Doch, der Frauenanteil bei Professuren an der TU Berlin konnte von 19% im Jahr 2014 auf 24% in 2022 gesteigert werden. Klar, das ist immer noch nicht sehr viel, gerade Unis mit MINT-Orientierung, also mit einem Schwerpunkt auf technische und naturwissenschaftliche Fächer, haben ja generell einen relativ niedrigen Frauenanteil. Um den auszubauen, lassen sich die Unis jetzt einiges einfallen. Das beginnt an der TU mit Aktivitäten für Schülerinnen, damit das Interesse bei Mädchen schon während der Schulzeit an MINT-Fächern gestärkt wird. Es gibt stark nachgefragte Programme zur Förderung von Studentinnen, für Nachwuchswissenschaftlerinnen und zur aktiven Rekrutierung von Professorinnen. Ja, und auch das Gleichstellungscontrolling und Monitoring wird ständig weiterentwickelt. Die TU darf sich sogar gleichstellungsstarke Hochschule nennen. Mhm. Das ist ein neues Prädikat, das erstmals verliehen wurde, und 22 Hochschulen wurden damit geehrt.
Also es gibt schon Hochschulen, wo es gut läuft. Wir schauen jetzt noch mal genauer in die Praxis am Beispiel der Wissenschaftlerinnen der Uni Würzburg, konkret in der Universitätsmedizin. Was passiert denn da in Sachen Gleichstellung?
Ja, ich habe mich dort mit Professor Stefanie Hahner unterhalten. Sie ist Prodekanin der medizinischen Fakultät und Mitglied in der Gleichstellungskommission, die sich eben um die Förderung des wissenschaftlichen Nachwuchses kümmert. Sie sagt, bei den W2- und W3-Professuren, das sind die am besten bezahlten Stellen, da gibt es schon einen leichten Anstieg in den letzten Jahren. Aber 25% Frauenanteil unter den unbefristeten Professorenstellen ist natürlich nach wie vor weit von einem ausgeglichenen Geschlechterverhältnis entfernt. Mhm. Und gerade bei den leitenden W3-Professuren ist der Frauenanteil noch sehr gering.
Aber es tut sich auch schon was. Es gibt nämlich neuere Studien, die darauf hinweisen, dass Frauen nicht seltener als Männer auf Professuren berufen werden, wenn sie sich bewerben.
Ja, tatsächlich gibt es sogar einen Vorteil für Frauen, wenn sie sich auf eine W2- oder W3-Professur bewerben. Das hat sich etwa in der Politikwissenschaft, Psychologie oder auch Soziologie gezeigt. Die Gleichstellungsmaßnahmen für Berufungsverfahren scheinen also zu wirken.
Trotzdem dann die Frage, wie kommt es, dass so wenig Frauen in diese Spitzenpositionen kommen?
Ja, auf dem Weg nach oben scheinen die Hürden zu liegen, selbst in Fächern, wo es besonders viele Studierende gibt. Professor Stefanie Hahner hat das am Beispiel der Unimedizin in Würzburg ganz gut verdeutlicht.
Der Frauenanteil unter den Medizinstudierenden hat mittlerweile sogar etwa 70% erreicht, sodass man in der Tat erwarten würde, dass sich das auch in der Zahl der Habilitationen und Professuren mittlerweile deutlich stärker widerspiegelt. Der Frauenanteil unter den Habilitationen lag bei uns in den letzten 10 Jahren aber nur bei 29%. Man hat lange Zeit gesagt, dass es einfach eine gewisse Zeitverzögerung gäbe, bis der Frauenanteil dann auch in den höheren Karrierestufen ankommt. Aber das reicht als Erklärung nicht aus, wenn man bedenkt, dass der Frauenanteil schon seit gut 20 Jahren über 50% liegt.
Jetzt kann man ja vielleicht auch sagen, dass das gerade das Medizinstudium mit mindestens 6 Jahren besonders lang ist. Dann kommt da noch die mehrjährige Facharztweiterbildung obendrauf. Da braucht man natürlich einen besonders langen Atem für die wissenschaftliche Karriere.
Ja, auf jeden Fall. Und deshalb engagieren sich Stefanie Hahner und ihre Kollegin, um Nachwuchswissenschaftlerinnen in der Medizin gezielt zu fördern.
Wir haben ein Mentorenprogramm, das gezielt für die Unterstützung wissenschaftlich aktiver Frauen an unserer Fakultät vor fast 16 Jahren eingerichtet wurde. Das umfasst verschiedene Elemente wie ein 1:1-Mentoring durch schon fortgeschrittenere Wissenschaftlerinnen. Seit 2010 werden an unserer Fakultät Habilitationsstipendien an Frauen vergeben, die hinsichtlich ihrer Habilitation schon relativ weit fortgeschritten sind, bei denen aber noch einzelne Publikationen für die volle Habilitationsleistung fehlen. Und wir sehen, dass gerade in dieser Phase Elternzeiten genommen werden und dass diese Programme helfen, in solchen Zeiten wissenschaftlich auch weiter aktiv zu bleiben.
Okay, es gibt also durchaus schon einige Erfolge, was wissenschaftliche Karrieren von Frauen angeht. Was müsste denn sonst noch getan werden, um mehr Wissenschaftlerinnen in Führungspositionen zu bringen?
Ja, es braucht einfach eine vielseitige Unterstützung und auch mehr Selbstvertrauen seitens der Frauen. Professor Stefanie Hahner hat es so auf den Punkt gebracht.
Ich denke, es muss in unseren Köpfen noch sehr verständlicher sein, dass Frauen gleichermaßen wie Männer akademische Leitungspositionen einnehmen. Und wir benötigen noch mehr ermutigende Rollenmodelle von Frauen in der Wissenschaft. Ich würde mir außerdem wünschen, dass wir strukturell noch besser werden bezüglich der Vereinbarkeit von Forschung, Patientenversorgung und auch einem gewissen Maß an Privatleben, ob nun mit oder ohne eigene Familie.
Vereinbarkeit von Beruf und Familie, das ist auch gleich hier unser nächstes Thema. Dörte Hinrichs war das über immer noch zu wenig Frauen in Spitzenpositionen an deutschen Universitäten. Vielen Dank. Was die Aufstiegschancen angeht, da sind Frauen und Männer zu Beginn ihrer beruflichen Laufbahn oft gleich auf. Als Hauptfaktor für einen Karriereknick gilt dann die Elternzeit. Die wird zu großen Teilen immer noch von Frauen genommen. Lena Hipp ist Professorin für Soziologie an der Universität Potsdam und am Wissenschaftszentrum in Berlin. Und vor der Sendung habe ich sie gefragt, welche Auswirkungen die Unterbrechung der Arbeit eben durch die Elternzeit auf die Berufslaufbahn von Frauen hat.
Kinder sind der große Gamechanger, wenn es um die weiteren Erwerbsverläufe von Männern und Frauen geht. Da spielt die Elternzeit eine wichtige Rolle. Vor allen Dingen spielt es aber eine wichtige Rolle, was nach der Elternzeit passiert. Die Frauen steigen nämlich in der Regel mit sehr viel niedrigeren Stunden wieder ins Erwerbsleben ein und die Männer arbeiten weiter Vollzeit. Bei den Frauen kommt außerdem noch hinzu, dass sie oftmals nicht wieder in dem Beruf oder in der Position arbeiten, wo sie zuvor tätig gewesen sind. Und das trägt natürlich dazu bei, dass Kinder tatsächlich die Erwerbsverläufe von Männern und Frauen ganz grundsätzlich verändern.
Sie haben im vergangenen Jahr auch an einer Studie gearbeitet. Da kam raus, dass Männer im Gegenzug keine beruflichen Nachteile befürchten müssen, wenn sie Elternzeit nehmen, selbst wenn es auch für eine längere Zeit ist. Wie lässt sich das denn erklären?
Genau, im Rahmen dieser Studie haben wir Bewerbungen verschickt von Müttern und Vätern und haben geguckt, sozusagen, wie in Abhängigkeit von der Elternzeit, die angegeben war im Lebenslauf, Mütter und Väter eingeladen werden zum Vorstellungsgespräch. Und der interessanteste Befund der Studie ist tatsächlich, dass es bei den Vätern überhaupt keinen Unterschied macht, ob sie 2, 12 oder gar keine Elternzeit im Lebenslauf stehen haben. Die werden ungefähr alle gleich häufig eingeladen. Das Paradox ist jetzt aber bei den Müttern. Da habe ich herausgefunden, dass die Mütter, die 12 Monate Elternzeit genommen haben, für ein Kind, was mittlerweile 3 Jahre alt ist, also die Elternzeit liegt schon zurück und das Kind ist aus dem Gröbsten raus, dass diese Mütter mit den 12 Monaten Elternzeit eine deutlich höhere Wahrscheinlichkeit haben, zum Jobinterview eingeladen zu werden, als die Mütter, die nur 2 Monate Elternzeit gemacht haben. Und das lässt sich damit erklären, das hat eine Laborstudie, die ich auch noch durchgeführt habe, dann gezeigt, dass diese Mütter, die nur 2 Monate in Elternzeit gehen, als zu ambitioniert, zu ehrgeizig und weniger sympathisch wahrgenommen werden, schlechtere Kolleginnen, schlechtere Mütter zu sein scheinen als die Frauen, die 12 Monate in Elternzeit gegangen sind. Also kurzum, die Frauen scheinen es nicht richtig machen zu können und bei den Männern macht es aber keinen großen Unterschied, ob sie jetzt lang, kurz oder gar nicht in Elternzeit gehen. Und das kann eigentlich ein ganz ermutiges Zeichen sein, nämlich dass die Väter sich ruhig trauen können, auch länger in Elternzeit zu gehen.
Tatsächlich etwas widersprüchlich, weil der Arbeitgeber sich ja eigentlich freuen müsste, wenn die Frau zügig wieder einsteigt. Aber es zeigt ja eben, dass da auch ein gewisses Rollenbild dahinter steckt, eben der Rabenmutter, die ihr Kind früh alleine zu Hause lässt. Kann man das so sagen?
Genau, das ist meine Interpretation dieser Ergebnisse.
Männer brauchen mehr Mut, in Elternzeit zu gehen. Wie ist denn das Selbstbild von Vätern? Wollen die mehr Zeit mit ihren Kindern verbringen? Und wenn ja, woran liegt das vielleicht, dass es in der Realität nicht so ist?
Wenn man die Väter fragt, dann sagen sie tatsächlich, dass sie mehr Zeit mit den Kindern verbringen wollen. Und das ist ihnen auch wichtig. Und der Grund, warum sie es dann nicht tun, liegt oft daran, dass sie Angst haben, dass sie berufliche Nachteile erfahren. Das hat meine Studie aber belegt, dass es nicht so ist und auch andere Studien, die sich angeguckt haben, wie wirkt sich dann eine längere Elternzeit auf das zukünftige Gehalt aus, finden keine Effekte oder auch in einer anderen Untersuchung, die wir durchgeführt haben, wo wir Väter gefragt haben, wie hast du das denn empfunden, wie haben sich deine Kollegen behandelt, wie die Vorgesetzten, weil du Elternzeit gemacht hast und auch da sehen wir, dass die allerwenigsten negativen Konsequenzen berichten.
Führt diese berufliche Benachteiligung denn faktisch dazu, dass Frauen weniger Kinder bekommen, weil ihnen die Karriere wichtiger ist und die Vereinbarkeit eben offensichtlich nicht funktioniert?
Wenn man jetzt in andere Länder schaut beispielsweise, da sah es lange Zeit so aus, also speziell in Skandinavien, dass die bessere Vereinbarkeit von Beruf und Familie tatsächlich dazu führt, dass Frauen mehr Kinder kriegen. Also wenn man sich nicht entscheiden muss zwischen Familie und Arbeit, dann wählen Frauen tatsächlich beides und bekommen dann auch mehr Kinder. Also hier hilft es sozusagen, wenn der Arbeitsmarkt und das Sozialsystem progressiv ist und Vereinbarkeit fördert.
Was müsste sich denn aus Ihrer Sicht ändern, um vielleicht gerade auch versteckte Hürden bei der beruflichen Gleichstellung abzubauen auf lange Sicht?
Also wenn wir jetzt auf Paar-Familienebene sind, da muss sich natürlich ganz viel ändern bei der Verteilung der unbezahlten Arbeit. Unternehmen müssen sich aber auch ändern und Flexibilität, Homeoffice ist alles wichtig und da hat sich extrem viel getan. Aber ich glaube, auch hier muss ganz klar sein, dass diese Angebote sich auch zur Vereinbarkeit für Väter eignen und dass die so gemeint sind und dass Väter auch in Elternzeit gehen sollen und dass auch eine Karriere in Teilzeit möglich ist. Und der Punkt der Infrastruktur, Kinderbetreuung, der ist extrem wichtig. Und auch wenn sich da wahnsinnig viel getan hat, aber seit Ende der Corona-Pandemie sehen wir eben, wie prekär das ganze Betreuungssystem nach wie vor ist, dass es einfach gar nicht ermöglicht, dass man Vollzeit erwerbstätig sein kann als Mutter.
Elternzeit wirkt sich auf die Karriere von Frauen negativer aus als auf die von Männern. Die Gründe dafür hat uns die Sozialforscherin Professorin Lena Hipp erläutert am heutigen Weltfrauentag im Bildungsmagazin des Deutschlandfunks. Dafür ganz herzlichen Dank.
Gerne.
Und wir haben es gerade gehört, die prekäre Betreuungssituation in Kitas ist ein Problem. Aber nicht nur da kommt es aktuell zu Engpässen. Heute haben sich die Sonderpädagogen und Sonderpädagoginnen in Baden-Württemberg zu Wort gemeldet und gesagt, so kann es nicht weitergehen. Zu viel Arbeitsbelastung, zu wenig Personal. Thomas Wagner hat sich für uns in einem sonderpädagogischen Bildungszentrum umgehört.
Viel los in der ersten Etage der Tannenhack-Schule in Friedrichshafen, einem sonderpädagogischen Bildungs- und Beratungszentrum.
Wir sind hier im Schülercafé. Die Schüler backen Kuchen, bereiten alles vor und bedienen dann hier die Gäste. so in Vorbereitung auf Beruf und Arbeitswelt.
Sie werden erwachsen, das sind wichtige Anforderungen. Sie sollen sich im beruflichen Bereich orientieren.
Erklären Christian Urf und Gerold Ehinger vom Schulleitungsteam der Tannenhack-Schule. So sehr der Kuchen im Schülercafé mundet, an einem Problem kommt Schulleiter Gerold Ehinger nicht vorbei. Er benötigt
ausreichend gut ausgebildete Lehrkräfte. Wir sind insgesamt recht gut versorgt. Wir haben aber viele nicht ausgebildete Kräfte, die bei uns tätig sind, die das Herz am richtigen Fleck haben, hoch motiviert sind. Aber ausgebildete Lehrkräfte haben wir jetzt nicht zu 100%.
Und genau dieses Problem lässt sich landesweit beobachten.
Ja, wir kommen, ob es uns passt oder nicht, nicht darum herum, Leute hinzuzuziehen, die nicht über Professionalität voll ausgebildeter Sonderpädagoginnen und Sonderpädagogen verfügen. Aber, und das ist das Einzige, was ich hier wirklich einfordere, diese Leute müssen vorab qualifiziert werden, bevor die erste Stunde in der Klasse halten.
Fordert Gerhard Brandt, Vorsitzender des Verbandes Bildung und Erziehung in Baden-Württemberg und auf Bundesebene. Der Anlass, die Präsentation einer Befragung von knapp 450 Lehrkräften an sonderpädagogischen Bildungseinrichtungen in Baden-Württemberg. Eine fundierte Ausbildung sei schon alleine deshalb wichtig, weil die Anforderungen in der Sonderpädagogik ständig wachsen. Über 90% klagen über große Arbeitsbelastung. Die Mehrheit der Befragten gibt als Grund an
eine hohe Heterogenität in der Schülerschaft, auch in SBBZ.
Stichwort unterschiedliche Sprachen, unterschiedliche Kulturkreise. Um damit gut umgehen zu können, seien, so VBE-Vorsitzender Gerhard Brandt, bessere Betreuungsverhältnisse nötig. Viele wünschen sich laut der heute vorgelegten Umfrage kleinere Klassen und eine Deputatsverringerung, zumal sich die Sonderpädagogen zunehmend mit einem weiteren Problem konfrontiert sehen, nämlich, so Gerhard Brandt,
eine zunehmende Anzahl von Kindern im Autismus-Spektrum oder von Kindern mit Autismus-Spektrum-Störungen.
Zurück an die Tannenhack-Schule in Friedrichshafen. Konrektor Christian Urf spricht ein Problem an, das ihm auf der Seele liegt. Die Inklusion, also die Integration von Schülern mit Lernschwächen in den regulären Unterricht, gemeinsam mit Gleichaltrigen ohne Lernbehinderungen.
Natürlich kann man alle Schüler inklusiv beschulen, aber es gehört eine große Anstrengung, personell, räumlich, vor allem von der Haltung der Gesellschaft und der Schulen dazu, dann würde es gelingen.
Doch diese große Anstrengung lässt, wie aus der VBE-Befragung hervorgeht, bei der Inklusion noch auf sich warten. Gerade mal 1% der Befragten äußert sich zufrieden mit der Umsetzung der Inklusion, etwa die Hälfte ist unzufrieden. Und schließlich fällt dem Friedrichshafener Schulleiter Gerold Ehinger noch ein weiterer Punkt ein.
Ich bin schon viele Jahre in der Schulleitung tätig und merke, wie im Laufe der Jahre der Verwaltungsaufwand zugenommen hat.
Und so wünschen sich dann in der VBE-Befragung 70% der Lehrkräfte eine Entbürokratisierung ihres Arbeitsalltages. Gerade durch umfangreiche Dokumentationspflichten hätten Lehrkräfte in der Sonderpädagogik besonders viel Schreibarbeit zu leisten. Allerdings gilt auch, die Mehrheit der Befragten hat Freude am Beruf in der Sonderpädagogik, würde ihn sogar trotz aller Kritikpunkte weiterempfehlen. Zu ihnen gehören auch Gerold Ehinger und Christian Urf aus Friedrichshafen.
Meine Schülerinnen und Schüler, die motivieren mich jeden Tag aufs Neue. Das ist einfach herrlich, den Schülern zuzugucken, wenn sie kommen, wie sie hier groß werden.
Die Schüler sind, es ist doch ein sehr schöner Beruf, zu sehen, was sich entwickeln kann. Das motiviert einfach, das ist schon so.
Digitalisierung. Das war lange das Zauberwort in der Bildungspolitik. Mehr Tablets, mehr Computer, mehr Online-Programme zum Lernen. In Dänemark wird dieser Trend nun kritisch hinterfragt. Schulen werden dort wieder zu handyfreien Zonen erklärt. Buch und Bleistift kehren zurück in den Unterricht. Julia Weschenbach berichtet.
Hier landen sie schon im Schrank. Im Klassenzimmer der 6b an der Tranegor-Skole in Hellerup schließt Lehrerin Sissel Tomsayer die Handys ihrer Schülerinnen und Schüler jeden Morgen zum Unterrichtsstart ein. Auch Tablets und Computer sind tabu. Tomsayer hält das für eine gute Idee, sagt sie im dänischen Rundfunk. Ich finde, es hat dazu geführt, dass die Schüler im Unterricht präsenter sind. Sie müssen sich auch ein bisschen mehr anstrengen, eine Aufgabe zu lösen, weil sie nicht im Computer nachgucken können. Ich finde, es hat richtig viele Vorteile. Für den zuständigen Minister Matthias Tesfaye ist die Tranegor-Skole eine Vorzeigeschule. Er setzt setzt sich dafür ein, dass alle Schulen in Dänemark wieder analoger werden.
Gerne distraher unterwiesen.
Die Bildschirme stören den Unterricht und verhindern, dass die Schüler sich in den Fächern vertiefen können. Und deshalb müssen die Handys aus den Hosentaschen raus und rein in den Schrank, wo sie abgeschlossen gehören. Und die Computer müssen ausgemacht werden, wenn sie im Unterricht nicht gerade sinnvoll genutzt werden. Ungewohnte Worte aus Dänemark, einer durchdigitalisierten Gesellschaft, die sich als Vorreiterland sieht. Bei der digitalen Schule sind die Dänen vorgeprescht. Und auch was die private Bildschirmzeit ihrer Kinder angeht, waren viele Eltern lange unkritisch. Fast die Hälfte der Kinder und Jugendlichen verbringt laut der dänischen Regierung mehr als 4 Stunden täglich vor einem Bildschirm. Schulforscherin Luise Klinge sagt, wir haben für diese hohe Digitalisierung einen Preis bezahlt, was unsere menschlichen Bedürfnisse angeht, unser Bedürfnis, Kontakt zu anderen zu haben. Genau wie Kinder können viele von uns Erwachsenen ihre Bildschirmnutzung nicht gut steuern. Aber es ist wichtig, jungen Menschen beizubringen, wie sie sich auf etwas konzentrieren können, anstatt die ganze Zeit nur weiter zu swipen. Das ist etwas, das man trainieren muss. Genau das tun die Schülerinnen und Schüler an der Tranegårdsskole. Statt Tablets werden seit dem Verbot Bleistift und Papier wieder rausgeholt. Und Sechstklässler Christian Beuer-Leihoff findet das gar nicht so schlimm. Es ist ärgerlich, dass wir keine Computer mehr benutzen, weil es lustig war, darauf zu schreiben. Aber dafür üben wir jetzt unsere Handschrift auf dem Papier viel mehr. Denn dänische Kinder schreiben schlechter als früher. Laut PISA-Studie sind ihre schulischen Leistungen insgesamt in den letzten Jahren zurückgegangen. Forscherin Luise Klinge bringt das auch mit dem Bildschirmkonsum in Verbindung. Noch besorgter ist sie aber, weil die Schülerinnen und Schüler laut ihrer Forschung weniger sozial sind und es vielen psychisch nicht gut geht. Nicht nur im Unterricht, sondern auch in den Pausen spielen viele auf ihren Laptops oder hängen am Handy, anstatt mit ihren Klassenkameraden zusammen zu sein. Und wir wissen, dass wir Menschen genau das brauchen, damit es uns gut geht und wir uns bestmöglich entwickeln können. Damit Bücher und Bleistifte die Bildschirme wieder ablösen, hat das zuständige Ministerium jetzt kein Verbot, aber sehr deutliche Empfehlungen veröffentlicht. Schulen sollen Tablets und Computer künftig nur nutzen, wenn es wirklich Sinn macht. Und Handys sollen am besten ganz aus dem Klassenzimmer verschwinden.
Der Blick nach Dänemark von Julia Weschenbach, wo Schulen wieder mehr auf analoges Lernen setzen. Und bessere Ergebnisse in PISA-Erhebungen, das ist auch das Ziel der Schulministerien in Deutschland. Einige Bundesländer haben schon angekündigt, ab dem kommenden Schuljahr die Fächer Mathe und Deutsch in Grundschulen stärker zu fördern. Andere Fächer wie Kunst, Musik und Englisch, die sollen dagegen eingekürzt werden. Das ist unser Thema morgen bei Campus und Karriere hier im Deutschlandfunk ab 14 Uhr. Was ist Ihre Meinung dazu? Rufen Sie an unter 00800 4464 4464. Der Anrufbeantworter ist schon jetzt geschaltet oder Sie schicken uns eine E-Mail an campus@deutschlandfunk.de. Ich bin Elena Hong. Ich wünsche Ihnen einen schönen Nachmittag.